Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beatbreak Podcast, dem Podcast von Producern für Producer. Mein Name ist Janix, Faye ist wie immer mit dabei und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Der Mann ist Experte für 3D-Audio und mit seiner Firma VR-Tonung da ganz weit vorne mit am Start und kümmert sich um den technischen Fortschritt im Bereich 3D-Audio, Spatial Audio, immersives Audio, wie auch immer man es nennen will. Martin Rieger, was geht ab? Wie geht's
Jungs,
dir?
Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein kann. Ich glaube, das wird eine nette Runde heute.
Ja, auf jeden Fall wird's das. Auf jeden Fall wird's das. Wir sind hier zu dritt, also quasi ein bisschen Dolby Atmos-Style. Mal gucken, wie ich das dann mische. Vielleicht das
3D.
Eine Stimme kommt nochmal von oben, die andere von links, genau. Die andere von rechts. Die eine pennt mal wieder rüber. Aber ja, heute wird's viel um das Klangbild gehen. Und da freue ich mich total drauf. Wie geht's dir erstmal? Wo kommst du überhaupt her? Vielleicht stellst du dich kurz unseren Hörern mal ein bisschen vor. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Person.
Total gerne. Ich komme hier aus München, also beziehungsweise ich komme aus Ingolstadt, aber ich sitze hier in München in meinem Studio in Mosach, falls das jemand kennt, im Nordwesten. Ich habe gar nicht so viele Touchpoints, dachte ich erst mit so Hip-Hop und Beatmaking, aber da ist mir aufgefallen, ja Moment, eigentlich habe ich schon angefangen mit Filmmusik und auch dieses ganze Producer-Ding alles irgendwie mal gemacht und dann so gemerkt, boah, aber den ganzen Tag Musik machen ist schon anstrengend, also ich stellt sich raus, ich gehöre gar nicht dazu, der das 24/7 machen kann oder 8 Stunden am Tag ist auch schon viel und deswegen habe ich Stück für Stück geschaut, ja, was will ich denn eigentlich mit Sound arbeiten? Das war schon relativ klar, dass ich irgendwie mit Ton arbeiten möchte, bin dann eher über die Filmschiene da so in die Filmvertonung reingekommen, weil ich gemerkt habe, ach, da setzt man mit dem Sound nochmal so die Sahnehaube so für die Gesamtexperience drauf. Es ist nur nicht nur Musik des Musikwillens, sondern man hat nochmal so ein Special-Ding irgendwie. Und auf einmal hat mir dann jemand eine VR-Brille ins Gesicht geklatscht. Das war so vor über 7 Jahren. Und da dachte ich, oh mein Gott, das ist die Zukunft und ich will nichts anders mehr machen. Ich will jetzt nur noch irgendwas mit VR und diesen kugelförmigen Videos und fancy immersiven Medien machen. Und dann habe ich mich aber auch sehr schnell gefragt, ja, aber Moment, wie müsste denn da der Ton funktionieren? Den müsste der sich nicht auch irgendwie mitdrehen, wenn sich das Bild dreht? Und wie ist das denn, wenn ich denn auf Ton zulaufe? Müsste das nicht lauter werden? Und habe ich mich auf einmal sehr viele Fragen gestellt und habe mich dann auf die Reise gemacht und wollte Antworten auf diese Fragen haben. Ich konnte jetzt schon sehr viel beantworten, aber es gibt täglich neue Fragen, einfach weil dieses Medium so neu ist. Und jetzt nenne ich es einfach ganz gerne 3D-Audio, weil das beschreibt halt, wie ihr schon meint, das irgendwie vorne, hinten, links, rechts, oben, unten. Aber da gibt es ganz viele Kontexte, die jetzt mal mit diesem Dolby Atmos auch gar nicht so viel zu tun haben. Deswegen bin ich immer großer Verfechter davon zu sagen, hey, 3D-Audio ist nicht gleich Dolby Atmos. Es ist für mich in meiner Bubble, ist es nur so ein kleines Puzzleteil, würde ich sagen.
Kannst du da mal so ein bisschen die ganzen Vokabeln auseinanderklammern? Weil, also ich glaube, für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt, ist es so schwer. Wir haben 3D-Audio, immersives Audio. Apple hat sich jetzt noch Spatial Audio ausgedacht. 8D-Audio habe ich über dich entdeckt, dass es das auch schon gibt, was in meinem Kopf schon überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Was haben diese ganzen Vokabeln zu bedeuten? Oder sind es eigentlich nur verschiedene Wörter fürs gleiche Thema?
Ich würde fast sagen, dass es in den meisten Fällen Synonyme sind. Spatial Audio nennt es tatsächlich Apple ganz gerne auf der englischen Homepage, bei ihren Produkten eben den AirPods zum Beispiel. Wenn man dann die Homepage switcht auf Deutsch, steht auf einmal da 3D-Audio. Schau mal, weil es im Deutschen keinen wirklichen Begriff gibt für dieses Räumliche. Ich habe schon mal Raumklang gelesen, das fand ich aber auch ein bisschen weird, würde ich anders verwenden. Die Kurzfassung ist ich glaube, es etablieren sich gerade diese Vokabeln. Es gibt noch keine wirkliche Unterscheidung, was ist jetzt Spatial und was ist 3D und was ist 360 Grad und so. Außer eben diesen Spezialfall, das du schon genannt hast mit 8D-Audio. Das ist halt wirklich das Ding, wo stumpf Musik um deinen Kopf kreist. Ja. Es funktioniert halt über Kopfhörer recht gut, aber das ist jetzt nicht, was ich jetzt als der Killer-Use-Case für 3D-Audio bezeichnen würde. Deswegen leider unbefriedigende Antwort, dass dieses Immersive, was auch immer, ist schwer zu definieren und auch da streite ich mich wirklich regelmäßig mit Professoren, die sagen, ja, das ist schon alles definiert, aber ich denke mir, ja, aber irgendwie nicht in meiner Welt. Es mag so sein, dass immersives Audio irgendwie sagt, es muss irgendwie mehrkanalig sein oder dass man irgendwie mit immersiven Medien arbeitet. Aber andersrum gedacht, wenn ich Fernseher gucke oder einen Film schaue und ich bin drin, dann ist das ja auch immersiv. Ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, im Film zu sein. Ich vergesse das, was um mich herum ist. Und das kann ja mit Stereo genauso funktionieren. Deswegen ist es super schwer, da die richtigen Begriffe zu finden. Deswegen, ich nenne es gerne 3D-Audio.
Was mir zum Spatial Audio nochmal bei Apple einfällt, ich weiß nicht, ob ihr dieses Apple Virtual Reality, wie heißt es, Apple Vision Pro gesehen habt. Und da ist ja auch ganz interessant, dass sie da in ihrer halbstündigen Keynote dazu. Jannix und ich haben uns das parallel reingezogen und haben dann ganz fleißig die ganze Zeit über iMessage gechattet, wie man das als Apple-User auch so macht. Und haben uns ausgetauscht. Was da auch ganz interessant war, dass Apple in dieser halben Stunde, in dem sie ganz viele faszinierende Sachen gezeigt haben, nicht einmal von Virtual Reality gesprochen haben, sondern nur von Spatial Reality oder von Spatial Computing. Das war das Stichwort, Spatial Computing. Und da sieht man auch, dass der Grund davon ist ja ganz klar, sobald du einen eigenen Begriff für etwas erfindest, kannst du es natürlich auch mit keiner anderen Sache vergleichen und bist plötzlich dann Marktführer im Spatial Computing, natürlich. Weil es macht ja niemand. Das vielleicht noch mal dazu, warum so viele Begriffe dann auch mal ein bisschen verwirrend sein können. Was mir beim Thema 8D sofort auch noch einfällt, das kennt vielleicht der ein oder andere von YouTube auch noch, von XXXTentacion oder von irgendwelchen wilden 8D-Remixes, wo dann einfach wirklich das Stereofeld komplett aufgezogen ist und gerne noch mal ein bisschen Reverb reingesprinkelt wird, noch mal so ein bisschen, dass es noch mal ein bisschen breiter klingt. Ist das 8D-Audio oder ist es einfach nur so ein bisschen ein auf den? Wir machen das jetzt breiter und wilder.
Das ist super schwer zu sagen, weil leider ich mich selber total oft frage, wenn irgendwo 3D-Audio draufsteht, ja, ist auch 3D-Audio drin oder was ist das jetzt? Haben die einfach nur Stereo irgendwie und Phasen verkehrt und dann klingt es dann nochmal kaputter oder so, keine Ahnung. Deswegen 8D-Audio ist wirklich stumpf, dieses um den Kopf kreisen. Das kann man mit ein paar Plugins relativ einfach erzeugen, was aber auch bedeutet, wenn der Ton irgendwie links ist, dann hast du rechts fast gar nichts mehr, nur noch so Reflexionen, die eben unserem Hirn suggerieren, dass das da jetzt irgendwie sich bewegt. Ich glaube, angewandt auf klassische Musikproduktion gibt es ja immer irgendwelche Tricks, dass man sagt, man lässt das Stereofeld irgendwie nochmal breiter klingen. Aber was genau das dann ist, ist dann echt super schwer rauszuhören. Deswegen möchte ich mich da gar nicht aus dem Fenster legen und sagen, hey, das ist so und das ist so, weil ich glaube, wir sind gerade immer noch in einer recht großen Findungsphase. Was machen wir überhaupt mit dieser Technologie?
Was ich mich gefragt habe, also ich meine, Surround Sound als solches ist ja jetzt kein super neues Konzept. Also ich glaube, seit ich denken kann und seit ich irgendwie ins Kino gehe, gibt es das, dass irgendwie Sound von hinten oder von der Seite kommen kann. Leute haben irgendwelche Dolby 5.1 oder 7.1 Systeme seit Jahren ja zu Hause stehen. Was ist jetzt das, was trotzdem nochmal der neue technische Fortschritt in dem ist? Also was unterscheidet die Dinge, an denen du arbeitest, von dem, woran Leute schon vor 15 Jahren vielleicht gearbeitet haben?
Es gibt mehrere Gründe, wieso jetzt 3D-Audio auf einmal doch nochmal ein bisschen anders ist, als dass man denkt, okay, ich hatte bei Surround vorne und hinten und jetzt habe ich halt oben, unten, wow, Applaus, so wo ist die Neuerung, was ist jetzt so toll? Aber das Ding ist eher, was darunter steckt, weil wir bei Surround eigentlich immer beschränkt waren an Kanäle. Also man hatte irgendwelche Anzahlen von Lautsprecher, also zum Beispiel 5.1 waren 6 Lautsprecher oder 7.1 schon 8 Lautsprecher. Da musste man Kabel verlegen, man musste Strom verlegen und man brauchte irgendwie einen Receiver oder einen Decoder, der irgendwie das Signal verarbeitet oder auch überhaupt überträgt, oder man brauchte Inhalte und die mussten alle in 5.1 gemischt sein. Und dann hatte man nur dieses eine Format, aber was ist, wenn du mehr Lautsprecher hast? So, dann kannst du halt immer noch nur 5 oder 6 Lautsprecher nutzen. Und deswegen ist gerade diese neue Innovation, die das 3D-Audio vorantreibt, dass das Objekt basierte Audio nennt man es gerne. Das kann man sich quasi so vorstellen, dass man eben nicht sagt, man hat jetzt 2 Kanäle wie bei Stereo oder eben 6 bei 5.1, sondern man hat einfach ganz viele Objekte. Das kann zum Beispiel eine Gitarre sein, ein Gesang, ein Schlagzeug oder so. Und dem gibt man Informationen im Raum. Das heißt, man hätte zum Beispiel 3 Spuren, eben von wie bei Stems kann man sich vorstellen. Und die werden dann verankert mit Metadaten, damit das System weiß, wo sind denn jetzt überhaupt diese Objekte. Und erst bei der Wiedergabe wird geschaut, ja, was hast du denn eigentlich für ein System? Wenn du ein Stereo-System hast, dann wird eben auf 2 Lautsprecher gerendert. Wenn du sagst, du hast 5 Lautsprecher, dann auf 5. Wenn du sagst, du trägst Kopfhörer, dann wird versucht, so eine virtuelle Räumlichkeit mit einfließen zu lassen, damit man auch das Gefühl hat, dass jetzt auch der Ton irgendwie um einen herum passiert. Und wieso ist jetzt 3D-Audio so toll? Weil wir Menschen sind es gewohnt, dreidimensional zu hören. Wir hatten bei Surround zwar vorne und hinten, aber eben nicht diesen einhüllenden Klang ist, was man es gerne nennt, dass man wirklich das Gefühl hat, der Ton ist um einen herum und dann ist es auch für unser Hirn zum Beispiel viel einfacher zu verarbeiten, was jetzt zum Beispiel in der Musik passiert, was im Film passiert. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, jetzt sind wir endlich auf dem Weg, diesen Eindruck, den wir eigentlich aus unserem Alltag kennen, auch für unsere Medien anwenden zu können.
Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen über Setup und Wiedergabesituationen gesprochen. Du hast dir da ja ein sehr, sehr schönes Studio aufgebaut. Man sieht es in deiner Webcam schon so ein bisschen, aber wer Bock drauf hat, kann sich das auch auf Instagram nochmal im Detail anschauen. Was hast du da jetzt für eine Abhörsituation? Also wenn du an diesen 3D-Audio-Sachen arbeitest, hast du dabei meistens einen Kopfhörer auf? Hast du 27 Lautsprecher um dich rumstehen? Wie sieht deine Arbeitsweise da aus?
Ich bin eher der Kopfhörer-Dude, würde ich sagen. Wie man schon erkennen kann, da hängen irgendwie so 4 Kopfhörer hinten alle. Und das sind nicht alle, wie man sich vorstellen kann. Einfach weil ich so begeistert war von dem Eindruck, dass man keine speziellen Kopfhörer braucht, weil das denken erstmal alle, dass man so ein spezielles Gaming-Headset braucht oder irgendwas von Apple oder so. Aber um dreidimensionales Audio zu hören, reichen ganz normale Kopfhörer, weil wir Menschen haben ja auch nur 2 Ohren. Deswegen, wenn man eben den Ton so clever runtermischt, dass es diese Räumlichkeit hat, man nennt es dann auch gerne binaurales Audio, dann funktioniert das schon sehr gut und auf einmal wird dieses nischige Thema, hat das Potenzial, ein totales Massenphänomen zu werden. Deswegen bin ich eher der Typ, der wirklich fast nur auf Kopfhörern arbeitet. Ich habe hier zur Referenz noch irgendwie Lautsprecher und so eine fancy Soundbar, die auch irgendwie Surround abspielen kann. Aber im Nebenraum haben wir dann schon eine Dolby Atmos Anlage mit 7.1.4, wenn man eben dann doch für Kino zum Beispiel arbeitet oder Filme. Und man muss auch sagen, dass auf diesem Weg von Dolby Atmos gemischt in der Konsole bis zu Kopfhörern, da geht halt viel verloren, weil wenn man sich vorstellen kann, ist das ein extrem komplexer Prozess mit sehr vielen Parametern und Variablen. Und das kann man leider noch nicht so perfekt abbilden, wie man es gerne hätte. Es ist schon okay, man kann erahnen, wo es hingeht, aber deswegen lasse ich zum Beispiel von Dolby Atmos auch die Finger, weil es einfach noch nicht da ist, wo ich es gerne hätte. Und deswegen arbeite ich dann eher mit solchen Medien wie 360 Grad, wo man allein auch durch die Kopfbewegung viel mehr Möglichkeiten hat, den Nutzern zu erzählen, das ist jetzt dreidimensional. Und selbst dafür reichen ganz normale Kopfhörer. Gut, man braucht halt eine VR-Brille, aber deswegen bin ich Fan von, es möglichst simpel zu halten.
Könntest du einmal für unsere Hörer und für uns auch erklären, wie denn ein Dolby Atmos Setup überhaupt aussieht? Welche Boxen gehören dazu? Wir haben schon über 5.1 gesprochen, da haben wir zwei Hochtöner vorne, 2 Hochtöner hinten, den großen Subwoofer und dann sind das auch 5, genau. Und wie sieht das denn bei Dolby Atmos aus? Wie unterscheidet sich das von einem 5.1, von einer 7.1 Anlage? Wahrscheinlich kennt der ein oder andere nur Mono und Stereo, vielleicht auch einfach nur, der mal ganz kurz reinhört. Also da gibt's ja ein breites Feld. Also was macht den Dolby Atmos Sound aus? Wie wird er durch Lautsprecher umgesetzt?
Ja. Tatsächlich ist erstmal gar kein Unterschied da, weil alles, was Dolby Atmos so magisch macht, passiert eben in der Software durch diese objektbasierte Audiotechnologie. Das heißt, wenn man selbst nur ein Stereo-Setup hat, technisch gesehen kannst du damit Dolby Atmos mischen. Es hat natürlich jetzt nicht diesen tollen Eindruck, dass du oben, unten, hinten und so alles hast. Das funktioniert nicht, aber da gibt's halt eben auch diesen Haken, dass du eben auf binaural switchen kannst. Das heißt, dann kann man sich die Kopfhörer aufsetzen und dann hat man schon das Gefühl, dass räumlich was passiert und du kannst schon die Objekte irgendwie auch so um deinen Kopf bewegen. Und dafür braucht man eigentlich nur, glaube ich, diese Dolby Atmos Production Suite. Die kriegt man irgendwie für so, ich glaube, 200-300 Euro als Plugin zum Beispiel geladen in Pro Tools oder Nuendo und Cube ist, glaube ich, nicht. Aber das sind so die großen, würde ich mal sagen. Und das, was jetzt Neues ist, dass in Logic das schon implementiert ist. Da hat man scheinbar auch so einen Dolby Atmos Panner. Und das heißt, jeder, der Lust hat und Logic hat, kann jetzt schon dreidimensional arbeiten, ohne überhaupt eine spezielle Lautsprecherkonfiguration zu haben. Und das ist auch ein bisschen die Kampfansage von Dolby, dass sie sagen, hey, wir wollen selbst die, ich nenne es mal Bedroom Producer und no offense für Leute, die in Logic arbeiten. Aber Leute, die halt wirklich nur mit einfachen Mitteln an Laptop Musik produzieren wollen, denen auch die Möglichkeit zu geben, das dreidimensional zu machen. Deswegen, erstmal braucht man gar nicht spezielle Technik. Aber jetzt könnte dann das Aber kommen. Aber wenn man es haben will, wenn man die volle Ladung haben will, dann wird's teuer. So, dann braucht man irgendwie mindestens, ich würde mal sagen, 5.1.4 ist so das kleinste Setup, was sich gerade etabliert. Das bedeutet, man hat 5 Lautsprecher in der Horizontalen, das ist dann eben links, hinten rechts und ein Center. Dazu eben die 1, das ist dann ein Subwoofer, LFE auch gerne genannt. Und dann eben nochmal 4 Lautsprecher an der Decke, die dann meistens so ein irgendwas zwischen 35, 50 Grad Winkel über einem platziert werden. So ein bisschen so, wie es halt bei einem 5.1 Setup ist, eben als quadrophones Signal könnte man sich's vorstellen. Oder 7.1.4 ist eigentlich das, was, glaube ich, die meisten Studios sich gerade an Lautsprechern ins Studio ballern und dazu brauchst du natürlich noch irgendwie ein fettes Audio-Interface, was diese ganzen Signale irgendwie handeln kann. Deswegen, das war für mich immer irgendwie uninteressant und man kann auch viele Sachen eben mit Dolby nicht machen. Deswegen bin ich da immer so dieser Kritiker, der sagt, ja klar, kann man schon machen, aber dann sollte man schon wissen, was man da eigentlich tut.
Total. Ich möchte mal ganz kurz ergänzen, dass ich einen Lautsprecher bei 5.1 vorne vergessen habe. Das bitte ich auf jeden Fall zu verzeihen. Ich weiß noch, mein erster Berührungspunkt mit Dolby Atmos war auch über Apple Music. Und als die das dann vor 3-4 Jahren, glaube ich, gelauncht haben, lass mich nicht lügen, bin ich dann auch durch diese Library von Songs durchgegangen. Das war zu dem Zeitpunkt auch nur ein kleinerer Katalog. Und ich habe damals Riders on the Storm gehört. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Snoop Dogg Remix, der damals im Need for Speed Soundtrack war. Und ich kann mich noch gut dran erinnern, weil ich komplett schockiert war, wie laut die bei dem Song den Regen abgemischt haben. Es war schon so viel zu laut und es war viel zu doll. Das war für mich ein Beispiel dafür, wie man eigentlich auch einen Song kaputt machen kann. Was für Chancen gibt es in Dolby Atmos, Songs noch besser zu machen? Und wo sind die Gefahren, vielleicht auch Songs schlechter zu machen?
Fangen wir vielleicht erstmal damit an, was sind die Benefits von diesem Dolby Atmos Ding? Tatsächlich ist es so, dass wir Menschen, dadurch, dass wir eine klarere Trennung haben von links und rechts, also man ist eben nicht nur beschränkt wie bei Stereo auf zwei Kanäle, können wir auch sagen, wir können die Objekte im Raum noch viel mehr verteilen als eben links und rechts. Also man kann es sich wie ein Panner vorstellen, aber man hat halt dann oben, unten und vorne, hinten noch. Und dementsprechend kann man eine bessere räumliche Trennung herstellen. Das bedeutet, dass wir Menschen auch besser verarbeiten können, ja, welche Elemente sind denn jetzt eigentlich in dem Song? Weil oft ist das dann zwar in einem Mix in Stereo schön verpackt und man versucht mit tiefen Staffelungen und ne, diese ganzen Tricks, die man da so hat, das irgendwie so klingen zu lassen, dass es jetzt kein Brei ist, sondern dass es eben irgendwie sich ineinander fügt. Aber da verzeiht Dolby Atmos tatsächlich mehr oder allein objektbasiertes Mischen, weil man kann Objekte einfach auseinanderziehen und dann kann unser Hirn das schon mal besser trennen, als jetzt mit sämtlichen EQs dann noch irgendwie zu versuchen, da irgendeinen Kompromiss hinzubekommen. Also das ist definitiv einer der Vorteile. Problem ist, man erahnt es schon, wenn man auf einmal nicht nur eine Dimension, sondern zwei Dimensionen mehr hat, stellt sich sehr schnell die Frage, ja, wohin platziere ich denn die ganzen Objekte? Sonst hat man ja eigentlich nur die Frage links oder rechts und eigentlich ist ja eh alles in der Mitte. muss man da nicht so groß nachdenken. Ich würde es eher so beschreiben als Mitte-Seite. Das kennen vielleicht die meisten Leute, dass man sagt, Gesang, Drums, also Kick-Drum, Bass-Drum, das ist ja klassisch immer irgendwie in der Mitte und dann fängt man an, je höher das Spektrum wird, desto mehr verteilt man auch auf die Seiten. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt nicht nur ein Seitensignal, sondern auf einmal drei Seitensignale. Man nennt es tatsächlich auch Triple MS und da könnte man zum Beispiel hergehen, man kennt vielleicht das Problem, wenn man einen Hip-Hop-Beat macht, man kann so irgendwie ein Head links oder noch ein Head rechts und dann, ja, okay, aber was ist, wenn ich ein drittes habe, tue ich das, wo tue ich das dann hin? Und dann könnte man hergehen und sagen, hey, das tue ich jetzt irgendwie noch nach oben oder so oder nach hinten und dann hätte man auf einmal eine räumliche Trennung und eben nicht das Gefühl, dass das alles auf einem Haufen ist. Aber man erahnt schon, das ist natürlich irgendwie aufwendiger, wenn man nicht nur ein Parameter vergeben muss, sondern eigentlich in Summe drei. Also das wäre auf jeden Fall ein Nachteil und du hast es schon gesagt, ja, wann klingt ein Song eigentlich besser? Und wann klingt das schlechter? Und das hängt total vom Song ab. Ich sag zwar ganz gerne, dass man schon so genremäßig gucken kann. Zum Beispiel finde ich, Metal hat mich fast noch gar nicht überzeugt und ich höre das eigentlich sehr gerne. Mhm. Aber Metal lebt irgendwie davon, dass du halt wirklich ein Brett im Gesicht hast und dir alles so ins Gesicht schreit. Ja. Und auf einmal hast du so eine Räumlichkeit dazu, die das alles ein bisschen weiter wegklingen lässt. Und durch diese Räumlichkeit hat man auch so ein bisschen, jetzt nicht Phasenprobleme, aber eben noch so ein bestimmtes Genre, was draufgerechnet wird, damit es für uns Menschen eben räumlich klingt. Und ich finde, das tut keiner Produktion gut. Und ich habe genau das Gleiche erlebt, dass ich was von Bring Me The Horizon gehört habe und dachte, hä, wieso sind die Gitarren so laut oder leise? Und auf einmal klingt der Song irgendwie anders. Es wird aber eigentlich schon versucht, dieser Original Intent von dem Song, von der Stereomischung zu nehmen und den dann besser zu machen. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist gar nicht so einfach, wenn man einfach nur Stereo-Files zur Verfügung hat. Hm. Und deswegen bin ich auch nicht überzeugt von den meisten Songs, aber ich würde sagen, es wird besser. Weil ich habe genau so eine Session vor 2 Jahren gemacht, wir haben uns mal Sachen angehört und es klang legit. Jeder fünfte Song klang besser als das Stereo. Alle anderen waren schlechter. Alle anderen sind so komplett flupp so auseinandergefallen. Der ganze Druck war irgendwie weg und es war nicht mal über Kopfhörer, sondern über eine 7.1.4 Anlage, also schon irgendwie stabil. Und selbst da hat das irgendwie gar nicht funktioniert. Und das ist gerade eher nur so ein Marketing-Tool, dass man sagt, hey, wir mischen jetzt in 3D, damit das in dieser Playlist nochmal rankt. Aber ja, ihr merkt schon, es ist dann leider in der Realität alles nicht so ganz einfach.
Ja, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck bisher von den Sachen, die ich gehört habe. Also sowohl irgendwie diese 8D-YouTube-Mashup-Geschichten, als auch das, was ich bisher in Apple Music so gehört habe. Es fühlt sich für mich sehr stark nach Gimmick an Und ich stelle mir auch so ein bisschen die Frage, ob es für Musik überhaupt sein muss. Also ich meine, wir sind jetzt alle auch mit Stereo-Musik sozialisiert und so. Es gibt mit Sicherheit Use Cases, wo es auch Sinn macht, wenn ich über so Ambient-Meditationsmusik-Geschichten zum Beispiel nachdenke. Aber glaubst du jetzt persönlich, dass wir eine Musikindustrie sehen, in der 3D-Audio der Standard ist? Oder wird es jetzt rein nur auf Musik bezogen ein Gimmick bleiben? Was glaubst du?
Ich bin ja einerseits einer der größten Enthusiasten für 3D-Audio, deswegen bin ich, glaube ich, auch irgendwie hier. Andererseits bin ich aber auch, wie ihr merkt, ganz schöner Kritiker, der nicht gleich alles gut findet, was da irgendwie draußen rumläuft. Für Musik, ich habe Kollegen gehört, die sagen, das wird Stereo ablösen, weil du hast halt die und die Möglichkeiten, die ich gerade beschrieben habe. Aber ich glaube gerade noch nicht so ganz dran, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir mein Stereo ist nicht kaputt. Das funktioniert einfach immer noch auf allen Geräten irgendwie am besten. Aber das ist, glaube ich, gerade eine Übergangsphase, weil jetzt wirklich sukzessive in alle Kopfhörer eben dieses Spatial Audio, wo man dann noch Headtracking hat, zum Beispiel eingebaut wird. In Soundbars sind jetzt irgendwie mehr als zwei Lautsprecher drin, in Smart Speakern. Und wenn man das dann mal vergleicht mit einem normalen Stereo-Set, dann merkt man schon, ich fühle mich jetzt schon irgendwie mehr eingehüllt eben von dieser Musik. Und wenn man dann eben einen Song hat, der dann auch gut gemacht ist, dann wird das schon in eine richtige Richtung gehen. Also ich würde sagen, aktuell bin ich selber noch nicht so ganz überzeugt, aber man merkt, wie viele, also ich kriege das mit, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie viele Tonstudios jetzt einen Sack Geld ausgeben, um da irgendwie sich Lautsprecher an die Decke zu klatschen. Ich warne immer davor, so man muss schon echt wissen, was man da tut. So, aber hey, wer Bock hat, das zu machen, ich werf mich da nicht in den Weg, also go for it. Aber ob das dann dieser krasse Mehrwert ist, würde ich sagen, jetzt vielleicht noch nicht, aber es wird gerade die komplette Pipeline gebaut, wie man auf jedem Gerät irgendwie mehrkanaliges Audio empfangen kann. Und das ist schon eine Ansage. Und die investieren da wirklich Millionen in das Know-how, in die Technik und bauen das jetzt alles mal rein. Und dann kann es sein, dass halt so softwareseitig mit einem magischen Update über Nacht auf einmal alle Geräte das können. Und ich glaube, dann wird es spannend.
Ja, ich glaube, es wird halt auch spannend in dem Moment, wo Leute wirklich beim Musikmachen schon darüber nachdenken. So wie wir jetzt alle halt völlig intrinsisch schon über Stereo nachdenken. Wie du sagst, das ist einer der ersten Schritte. Ich packe meine Hi-Hat rein und panne die ein bisschen nach rechts irgendwie. In dem Moment, wo das wirklich Teil von Studioalltag wird, da wird es dann richtig spannend. Weil soweit ich weiß und berichtige mich, wenn ich falsch liege, meistens ist es ja ein Afterthought, so. Man macht Musik fertig und dann macht man hinterher noch irgendwie die Atmos-Version oder die Spatial-Version oder was auch immer. Gibt es schon Musik, die tatsächlich für 3D-Audio komponiert und gemacht ist von vornherein?
Ja, es ist leider ein Nischending, aber es gibt sie und wenn man sie findet, wird man dann doch erstaunt sein, wie gut das klingen kann. Der Approach ist nämlich, dass man sagt, man hat zum Beispiel, lass mal eine Kirche in, ein Chor in einer Kirche sein, so rum. Und da merkt man schon, das ist ein Setting, wo sich wirklich erzählt, man ist jetzt an einem anderen Ort, man hat mehrere Leute, nicht nur einen Sänger, der dann oder Sängerin, die da halt dann in der Mitte wäre, sondern irgendwie was um sich herum. Das ganze Setup schreit so ein bisschen danach für mich, dass man sagt, hey, lass uns das in 3D machen. Und das funktioniert. Es gibt da ein paar Producer, ich nenne mal ein paar Namen, Morten Lindberg, hockt in Norwegen, wurde irgendwie, glaube ich, schon so 20 Mal nominiert für einen Grammy. Jetzt hat er, glaube ich, einen auch endlich gewonnen. In der Kategorie gibt es ja auch mittlerweile Immersive Album oder so. Oder Kraftwerk ist eine ganz gute Platte. Shoutout an Tom Ammermann, der auch schon wirklich seit Jahrzehnten da im mehrkanaligen Audiobereich unterwegs ist. Und da merkt man schon, wenn man wirklich dranbleibt, wenn man sich Use Cases schafft, die von Anfang an, wie du sagst, in der Produktion schon bedenkt, dann können da richtig coole Sachen bei rauskommen. Also ich kann ermutigen, nicht nur die Charts mal durchzuhören, weil da ist leider wirklich genau das Ding, dass einfach nur so die Stems genommen werden, die halt gerade da sind und dann wird es so ein bisschen verschlimmbessert meistens. Aber wenn man wirklich von Grund auf hergeht und eine Produktion halt während der Komposition im Arrangement schon irgendwie räumlich bedenkt, dann kann das schon sehr nice werden. Und das ist auch so der Approach, den ich fahre, dass ich eigentlich nur Sachen aufnehme, wo ich schon im Vorhinein weiß, das hätte in Stereo so nicht funktioniert.
Ja, jetzt haben wir viel über Musik gesprochen, da bist du auch ein bisschen kritisch. Nichtsdestotrotz hast du ja bei dir im Studio auch super viele Projekte, an denen du arbeitest. Man kann sich auf der Website auch ein bisschen was anschauen, was du oder ihr bis jetzt so gemacht habt. Was sind so die Use Cases, in denen du sagst, 100%, da müssen wir viel mehr noch in 3D-Audio reingehen? Und wer sind auch die Kunden, die momentan schon auf dich zukommen?
Jetzt machen wir das große 3D-Audio-Fass auf. Finde ich super, weil es wird halt leider meistens nur über Musik und Film und sowas geredet, wo man immer nur nach vorne guckt. So, es wurde ja nie bedacht, ja, ob die Leute sich jetzt umdrehen sollen oder nicht. Und was gibt es für ein Medium, wo das gewünscht ist, dass die Leute sich umgucken? Zum Beispiel 360-Grad-Videos. Ist so ein bisschen ausgehypt, kann man schon sagen. 2016, 17, 18 war so diese große Phase, wo das auf YouTube und Facebook immer auch gepusht wurde tatsächlich durch den Algorithmus. Hat immer noch seine Daseinsberechtigung, würde ich sagen, ist jetzt nicht so wirklich Mainstream geworden, weil wer hat eine VR-Brille? Hey, ja, ich, toll, aber was nutzt es euch? Aber das ist auf jeden Fall ein Medium, wo es Sinn macht, Sachen hinter sich zu hören, weil dann höre ich, hey, da kommt jemand zur Tür rein und ich bewege mich dann mit den Augen, mit dem ganzen Körper in diese Richtung. Und das ist halt eigentlich ein Killer-Use-Case, wieso es Sinn machen kann, Sound von hinten zu haben. Und allein dieser Fakt erzählt sich nicht mit Musik und mit Filme, wo du ja nicht willst, dass die Leute sich umdrehen, weswegen man sehr bedacht eigentlich alles irgendwie vorne lässt. Also das ist auf jeden Fall einer der Use-Cases. Wenn man dann noch einen Schritt weiter gehen will, ist man wirklich in dieser virtuellen Spatial Computing AR-Welt. Man nennt es auch 6 Freiheitsgrade, das bedeutet, man hat nicht nur eine Rotation, das sind 3 Freiheitsgrade, man rotiert sich X, Y, Z-Achse, sondern man bewegt sich auch, die schlauen Leute sagen, man hat noch eine Translation, dass man sich eben auf den Ton hinbewegen kann. Das sind jetzt total die schwierigen Begriffe für das, was die Leute einfach aus Games kennen. Ich meine, Fortnite ist genau das, du bewegst dich durch die Gegend, hörst Gegner irgendwie vor dir, hinter dir, das ist genau das. Und jetzt wird es so ein bisschen durch VR ein bisschen neu erfunden, wenn man so will, weil auch bei Games schaust du halt eigentlich nur nach vorne. Es ist nicht unbedingt gewünscht, dass du deinen Kopf drehst und es macht doch keinen Sinn, dass du auf einmal bei Fortnite wegguckst, ja, sondern du bewegst halt deinen Charakter, dann hast du schon eine gewisse Räumlichkeit, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn du auch wirklich physisch dich bewegst und dazu der Ton angepasst wird, weil das ist genau das, was wir Menschen eben aus unserem Alltag können. Jetzt, euch antworte relativ lange gerade, merke ich, aber du hattest...
Gerne.
Ich finde es total spannend, ich höre dir sehr gebannt zu.
Bitte nicht.
Weil am Ende des Tages, ja, wer zahlt dafür? Okay. Am Ende des Tages, ja, wer ist bereit, für sowas Geld auszugeben? Ich bin da gerade tatsächlich sehr viel als Berater unterwegs mittlerweile. Also ich bin, glaube ich, so Stück für Stück von jemandem, der wirklich sich selber die Hände dreckig macht und aufnimmt und irgendwie mischt und so, immer mehr auch in die Richtung gegangen zu beraten, weil ich gemerkt habe, die meisten Leute machen irgendwelche Projekte mit 3D oder wollen halt was machen in der Richtung, aber haben halt überhaupt keine Ahnung, was funktioniert und was nicht. Also kann ich wirklich in solche Projekte reingehen, das können VR-Experiences sein und schon während die Story geschrieben wird sagen, hey, so wie ihr das plant, das wird nicht funktionieren, weil dann reden irgendwie 3 Leute gleichzeitig aus einer Richtung, lasst die doch irgendwie verteilen oder die andere kommt später zur Tür rein oder sowas. Und so kann ich auf einmal wie so ein, ja, so Creative Director eigentlich Einfluss auch ein bisschen auf die Story nehmen, wo ich gemerkt habe, das macht mir total Spaß, weil dann Sound nicht mehr dieser Deppel-Job ist, so dass man sagt, ja, vertone ich halt am Ende oder mache ich ein Voice-Over drüber und fertig und noch von Audio-Jungle irgendwas oder so, sondern merkt halt sehr schnell, hey, das sind Bereiche, das funktioniert nicht, hier muss man irgendwie anders denken. Und deswegen habe ich recht viele auch so 360-Grad-Videos gemacht, aber es wird jetzt immer Stück für Stück interaktiver. Und was ich halt jetzt viel mache, ist echt so harte Industrieberatung für den Automobilbereich, wo ich jetzt auch wirklich Lieferant geworden bin für so typisch deutsche Automarken, weil, ne, wenn man nach 3D-Audio sucht, dann kommt man halt relativ schnell bei mir raus. Und das ist halt so die krasse Expertise, wo ich nicht mal eine Handvoll Leute kenne in Deutschland, die da sich so reingefuchst haben und wirklich dran geblieben sind. Deswegen, das ist auch diese 3D-Audio-Welt, wo ich sagen würde, die ist eigentlich fast relevanter, weil da macht es halt voll Sinn. Du bist in der 3D-Welt, dann macht 3D-Sound eigentlich voll Sinn. Aber ihr sagt ja selber, die Frage bei Musik stellt sich irgendwie nicht so wirklich.
Total. Jetzt hast du gerade über Automobilhersteller gesprochen. Was genau meinst du damit? Also machst du Videos und Medienprodukte dann für die oder können wir bald damit rechnen, dass der nächste Mercedes ein 7.1.4-System drin hat?
Jetzt muss ich natürlich voll aufpassen. Natürlich alles streng geheim und Abmahnung und überhaupt. Aber ich darf schon sagen, dass das waren Sachen, da ging es eher in Richtung Simulation, wo dann, wie klingt denn so ein Fahrzeug? Wie kann ich das irgendwie virtualisieren, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit Auto fahren muss, so wie kann ich da mit Geräuschen arbeiten oder ja eben solche Demos, Vergleiche zu haben zwischen irgendwelchen Autos. Aber ich glaube, tiefer darf ich da jetzt nicht gehen. Aber was dann wesentlich auch greifbarer ist, wahrscheinlich für die Zuhörer und ZuhörerInnen, ist tatsächlich, hast du Mercedes richtig genannt, die haben jetzt schon, ich glaube, der Maybach oder was das ist, der hat schon jetzt ein Dolby Atmos System. Sie nennt es sogar, Achtung, 4D. Nicht 3D, jawohl, weil sie haben immer ein D mehr als ihr. Es ist
wo kommt überhaupt diese Faszination, wo kommt die Faszination von Leuten für dieses D her? 5D, 6D, 7D, 8D, es muss immer noch mal eins.
Ich war vor Jahren schon im Moviepark im 4D Shrek Experience, da wurde einem dann noch Wasser ins Gesicht gesplasht, das ist dann die vierte Dimension. Und
es ist aber tatsächlich gar nicht so unberechtigt, weil tatsächlich, es hat nicht nur eben Lautsprecher verbaut, das Auto, sondern auch, ich glaube, der Sitz vibriert und das ist die vierte Dimension, die natürlich dann als Marketing, man will ja nicht mit 3D werben, wenn man mit 4D werben könnte und so passiert das immer. Ich muss auch immer ein bisschen schmunzeln, aber mein Gott, so funktioniert die Marketingwelt und wenn man sich dann auch so das durchliest, was das dann ist, dann ist man auch verwirrt, ja, was ist es denn jetzt eigentlich? Und ich glaube, das Marketing-Department weiß auch nicht, was die Leute da irgendwie gebaut haben, aber hey, lass es mal cool klingen und dann kommt sowas dabei raus. Aber ja, es wird immer mehr Dolby Atmos, vorzugsweise finde ich, ist auch okay, es ist eine coole Infrastruktur und diese Medien, Musik, Filme sind schon irgendwie prädestiniert da. Ich meine, sie haben Inhalte, das ist einfach der große Vorteil von Dolby Atmos. Tausende Filme schon gemischt und auch jetzt hier Apple Music, Tendenz stark steigend, deswegen stelle ich mich da auch gar nicht quer. Oder ich glaube, in den neuen Lucid, ich weiß nicht, ob man das kennt, hier in München ist so ein Showroom, das ist so eine E-Auto-Marke, halt wie Tesla, nur halt jetzt kleiner, noch krasser im Premium-Bereich und die haben natürlich jetzt auch gesagt, wir sind Premium und deswegen wollen wir jetzt auch Dolby Atmos, aber ich habe es gehört und fand es jetzt zum Beispiel gar nicht so überzeugend. Sie haben zwar relativ viele Lautsprecher verbaut, aber die klingen alle nicht gut. Jeder einzelne klingt schlecht. Deswegen klingt das in Summe leider trotzdem irgendwie nicht so, wie ich es mir vielleicht wünschen würde, aber ist vielleicht auch nur meine Meinung.
Voll. Ich muss die ganze Zeit an diese 3D-Clips denken, die du angesprochen hast, die es dann damals auch immer viel bei Facebook gab. Ich glaube, die Sache ist natürlich, es ist alles extrem, extrem teuer. Aber ich muss sagen, ich sehe hundertprozentig nicht mal einen Markt dafür, dass sich jemand eine Apple Vision Pro kauft, sondern ich sehe eigentlich eher den Markt, dass sich Leute über Grover oder wie dieser Dienst heißt, sich das für ein Zwanni im Monat leasen. Sich dann sagen, ich habe keinen Bock, 3.500 Euro auszugeben, ich möchte aber schon trotzdem zu Hause meinen Film im 8D-Audio und mir reinziehen und Dolby Atmos, alles Mögliche. Es muss um meinen Kopf ganz viel herum passieren. Und ich glaube, dass die Produkte, die jetzt bis da auf dem Markt sind, also auch diese Vision Pro, ist ja auch eigentlich eher fürs Arbeiten und fürs Filme gucken gemacht, aber noch nicht so wirklich fürs Zocken. Und wenn sie das eigentlich noch hinbekommen, diesen 3D, wir haben ja auch schon es gab auch diese Panoramaaufnahme, die auch schon wirklich beeindruckend war. Wenn man das jetzt auch noch hinbekommt, das mit einer 360-Grad-Ansicht zu machen, wo du dich wirklich dann umdrehst und dann gleichzeitig vielleicht noch über einen Joystick Dinge steuern kannst, dann sind ja wirklich alle Möglichkeiten des räumlichen Hörens komplett dafür gegeben. Das kann auch ab und zu ein bisschen sehr, sehr gruselig sein, ne? Ich weiß, du bist ja großer VR-Fan. Ich weiß noch, bei meiner ersten VR-Experience habe ich danach nach 20 Minuten schon komplett Bauchschmerzen bekommen, weil das einfach zu viel für mich war auf eine Art und Weise. Wie sind da deine Erfahrungen mit? Hast du dich mittlerweile dran gewöhnt?
Ja, das starker Magen ist, glaube ich, so Grundvoraussetzung für den Beruf. Nee, im Ernst, es wird immer besser. Ich bin voll bei dir. Ganz früher war das sehr pixelig. Du hattest eine geringe Framerate und auch der Content war irgendwie unscharf, weil selbst wenn man ein 4K-Bild hatte, so als 360 Grad ist das sehr wenig, weil du guckst ja immer nur auf einem Ausschnitt von den 4K und dann nochmal auf dem Display und so. Du hast halt wie so ein Fliegengitter immer auch die Pixel gesehen. Aber angeblich, die neue Apple soll halt, die Apple Vision Pro soll halt so feines Raster haben, dass man keine Pixel mehr sieht. Und das glaube ich auch erst, wenn es soweit ist, weil ich finde auch der witzigste Use Case von der Apple Vision Pro ist, dass du dir Excel anschaust. So, nein, so, ich kaufe mir nicht eine Brille für 3.500 Euro und es war auch wirklich nie die Rede davon, dass du mit Excel arbeitest. Es war nur die Rede von, du kannst es dir dann angucken, aber du weißt ganz genau, wie scheiße das dann ist, in Excel da irgendwelche Sachen reinzutippen und so. Das wird nie
reinzudiktieren oder so.
Ja, so sie das vorgestellt haben, Hauptsache arbeiten oder so, keine Ahnung. Aber das wird immer besser und ich meine, ich glaube, der Fortschritt ging jetzt nicht so schnell, wie man es vielleicht gehofft hat. Aber allein, dass wir jetzt über die Apple-Brille reden, es ist für mich so ein bisschen eine Genugtuung, weil ich denke, oh mein Gott, ich habe es aufs richtige Pferd gesetzt. Weil einfach vor Jahren es schon hieß, ja, bald bringt Apple eine Brille. Und es gab schon immer so Gerüchte. Und das ja, bla bla bla. Und eigentlich war er wirklich der Einzige, der wirklich an VR als Medium geglaubt hat, der Zuckerberg, der da wirklich halt Oculus gekauft hat, die Firma, die damals schon viel gearbeitet hat, hat da Milliarden versenkt. Also dem so viel Geld hat er, glaube ich, gar nicht mehr, habe ich mir sagen lassen, weil er halt so viel Geld da in diesem Metaverse, nennt er es ja, verbrennt. Aber es war gut, weil sonst hätten wenige Leute diese VR-Brille vorangetrieben, dieses Medium per se. Und jetzt kommt Apple und sagt, hey, wir wollen da ein Stück vom Kuchen haben. Das ist schon eine krasse Ansage. Also es ist auf jeden Fall eine super spannende Zeit, jetzt auch zu sagen, oh, ich gucke mir das Medium mal genauer an. Vielleicht nicht gleich die Apple Vision Pro für 3.500 Euro, dann kann ich mir auch gleich noch Dolby Atmos installieren und dann meine Leber verkaufen oder so, oder Niere oder so. Und dann kann man da mitmischen. Aber ja, ist spannend gerade. Und es wird besser.
Ja, total. Ja, ich, also das habe ich auch direkt, als die Vision Pro vorgestellt wurde, habe ich auch gesagt, jetzt ist es nur noch eine Frage von 1-2 Jahren und dann kommt die Vision Air oder die Vision X oder was auch immer mit bisschen besserem Akku und irgendwie nochmal ein bisschen leichter und so und halt bezahlbarer. Und ich bin sehr gespannt. Also ich meine, wir können jetzt viel über Gimmicks reden, aber ich erinnere mich auch an eine Zeit, wo ein Touchscreen ein Gimmick war. So. Und jetzt hat halt jeder ein Smartphone in der Tasche. Also das vielleicht auch nochmal als Frage an dich. Wie siehst du das? Glaubst du, es gibt tatsächlich eine Zukunft, in der man in eine Bahn steigt und die Hälfte der Leute hat VR-Brillen auf oder in ein Flugzeug oder so? Glaubst du, dass es so Mainstream, ähnlich Mainstream wie Smartphones und Tablets werden kann?
Es ist so schwer zu sagen, was die Zukunft bringt. Lass mich mal andersrum anfangen. Früher dachte man, niemand wird den ganzen Tag irgendwie Kopfhörer tragen und damit rumlaufen. Und wenn man jetzt mal irgendwie Zug fährt oder eben Flugzeug, jeder trägt Kopfhörer.
Ja.
Und ich weiß noch, ich habe so ein Meme gesehen, wo sie da stand, oh, die Leute isolieren sich total von der Realität. Und dann war daneben aber so ein Bild so aus 1920er, wo halt jeder Zeitung gelesen hat. Und du hast die Köpfe gar nicht erkannt, weil halt alle so eine Zeitung vor sich haben. Und ich glaube irgendwie, wenn es halt darum geht, sich die Zeit zu vertreiben, nehmen wir alles, was irgendwie geht, gerne mit. Sei es irgendwie ein Gameboy, wenn es halt irgendwie klein ist, oder irgendwie Kopfhörer, Smartphone, was auch immer. Also mich würde es eigentlich nicht wundern, wenn dann auch die Apple Vision Pro oder irgendeine VR-Brille irgendwie salonfähig wird. Leider ist zum Beispiel ein Flugzeug jetzt nicht so prädestiniert, weil auch da guckst du ja nur nach vorne und du kannst eigentlich deinen Körper gar nicht so wirklich bewegen, aber du hast halt diesen Faktor, dass du immersiv drin bist. Du bist wirklich auch mit den Augen abgeschattet, nicht nur irgendwie mit den Ohren per Noise Cancelling oder so. Und tatsächlich lösen sie auch eins der großen Probleme bei VR, dass du so isoliert bist. Weil ich kenne das selber, wenn ich Leuten eine VR-Brille aufsetze, manche sind so drin, die sind weg. So, ich kann auf sie einreden und sagen, hallo, kannst du mal, so, die Leute, oh, ja, jetzt sehe ich da was und so. Und die sind, also es ist unfassbar, was da passiert manchmal. Und dieses Problem löst ja ein bisschen jetzt Apple, dass sie sagen, hey, switcht automatisch, wenn irgendwie eine Person mit dir redet, dass sie auch sieht, dass du siehst und umgekehrt. Und das ist aktuell ein Problem, dass die zwar, es ist weird irgendwie.
Ist ein bisschen gruselig umgesetzt.
Ich kann mir auch noch nicht so vorstellen, dass es so funktioniert mit meinen Augen auf einem Display so. Ja. Aber das scheint eine Lösung zu sein. Und wie wir Apple kennen, die bringen erst Sachen auf den Markt, wenn sie gut funktionieren. Ich glaube, das Tablet, das iPad wurde entwickelt vor dem iPhone, haben sie aber danach erst rausgebracht, weil sie erst dann gemerkt haben, hey, jetzt haben wir es geknackt. Und ich vermute, dass es mit der Apple Vision Pro ähnlich ist. Ich fürchte aber, es wird noch bestimmt so 5 Jahre dauern, bis eine Apple Air rauskommt oder sowas. Weil das ist die Technik, selbst die haben es nicht geschafft, eine coole Lösung zu finden mit dem Akku. Deswegen baumelt der jetzt so irgendwie an einem rum. Und ich habe mir jetzt schon sagen lassen von der Industrie, das ist K.O.-Kriterium. Du kannst am Arbeitsplatz nicht mit einem Kabel, was so an dir runterbaumelt, durch die Gegend laufen. Wenn du aber den Akku in die Brille verbaust, ist die Brille auch wieder sackschwer. Und dann kriegst du halt sehr schnell auch Nackenschmerzen, was bei solchen großen Geräten echt ein Problem ist. Deswegen mal gucken, wie sich das entwickelt, aber es ist eine klare Kampfansage, dass wir in diesem Bereich, wir nennen es zwar Spatial Computing, aber es ist am Ende des Tages VR und AR kombiniert, dass es am Ende einfach nur noch ein Gerät gibt, was du halt mitnimmst überall, wo du halt eben alle Medien irgendwie konsumieren kannst. Das kann auch Musik sein.
Voll. Der hohe Anspruch bei Apple, das ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein Thema. Ich erinnere mich noch beim iPad dran, dass das ja irgendwie, ich glaube, erst vor 2 Jahren eine Taschenrechner-App überhaupt erst bekommen hat, weil die so lange nicht damit zufrieden waren. Gefühlt jetzt gibt's erst eine Wetter-App da drauf. Also das ist schon ab und zu auch ein bisschen überzogen. Aber ja, das sorgt dann natürlich, was kritisiere ich da? Das ist der erfolgreichste Konzern der Welt. Von daher, die wissen dann schon, wenn sie dann was rausbringen, dann wird es so erfolgreich sein, dass es massenkompatibel ist. Ich glaube auch, wir sind an so einem Zeitpunkt wie bei der ersten Apple Watch, die es dann auch noch in Gold oder sowas gab für 20.000 Euro, die auch komplett absurd war und wo du eigentlich, es gab ein paar Use Cases davon, aber es war bei weitem noch nicht so dieses Lifestyle, Health, Fitness-Produkt, was du jetzt auf dem Markt hast und aber auch Organisationsprodukt auf eine Art und Weise. Und eigentlich ist man an dem Stand und dann hat es ja auch 2-3 Jahre gedauert, bis man dann irgendwie nach der Apple Watch nochmal die Apple Watch herausgebracht hat. Irgendwie so. Ja, am Anfang ist es eine ganz wilde Produkthistorie gewesen. Aber ja, was ich mich fragen würde, wenn man jetzt selber als Musikproduzent anfangen möchte, in Dolby Atmos reinzugehen, ist wahrscheinlich Logic eine der besten Möglichkeiten, oder? Oder wie würdest du den Leuten einen Start empfehlen?
Klar, also wenn man schon Logic nutzt, dann go for it. Also dann hat man wirklich eigentlich gar keine Einstiegshürde mehr, Kopfhörer angesteckt und so oder so und fertig. Wenn man klar mit Pro Tools arbeitet, ist es auch relativ einfach, sich das zu installieren. Wendo auch. Man braucht leider einfach irgendeine Audio-Workstation, die irgendwie mehrkanalig ist. Sonst meine Empfehlung ist auch Ambisonics. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Das ist dieses ominöse, schon 40 Jahre alte Format und es hat sich aus Gründen nie so wirklich durchgesetzt, hat aber die Renaissance bekommen, weil es ist das Go-To-Format für 360-Grad-Videos geworden. Aus dem Grund, weil es kann oben und unten. Dolby kann zum Beispiel nur oben. So, es ist alles immer so auf Augenhöhe eigentlich. Und dieses Format ist wirklich auch kugelförmig und deswegen hat es voll Sinn gemacht zu sagen, hey, für 360-Grad-Videos nutzen wir Ambisonics. Und dafür gibt es kostenlose Tools, weil das Patent ist schon längst ausgelaufen und man kann sich auch Reaper zum Beispiel kostenlos runterladen. Bin ich auch immer noch großer Fan. Das ist, es funktioniert recht gut. Man kann sich wahnsinnig viele Plugins da runterladen und einfach mal rumprobieren. Und als drittes würde ich noch empfehlen, tatsächlich die deutsche Konkurrenz von Dolby nennt sich MPEG-H, ist leider der weniger coole Name, aber MPEG-H 3D Audio, die haben eine eigene Production Suite auch mittlerweile kostenlos zur Verfügung, die kann man sich auch einfach mal runterladen und man hat dann nochmal tatsächlich viel mehr Möglichkeiten als jetzt wie bei Dolby, dass man sagt, man platziert nur einfach stumpf irgendwelche Objekte bei sich im Raum, sondern man kann zum Beispiel bei MPEG-H auch sagen, hey, ich mache einen Song in 2 Sprachen oder sowas, dass ich sagen kann, hey, ich habe jetzt 2 verschiedene Sänger und wenn ich auf Deutsch switche, dann ist halt die deutsche Version auf Englisch die englische Version. Und ich finde, das ist eigentlich die wahre Power von objektbasierten Audio. Nicht nur, dass du sagst, hey, ladida, ich platziere irgendwie alles bei mir dreidimensional, sondern ich habe auf einmal eine Interaktivität, dass ich, wie ich schon meinte, mehr Sprachen machen kann, dass ich auf einmal nochmal Zugriff habe auf die Stems. Das würde ich total feiern. Frage an euch, würdet ihr das cool finden, wenn man zum Beispiel Musik auf irgendeiner Plattform hört, sei Spotify, Apple Music, was auch immer, und man kann auf einmal in die Stems reinhören und sich den Song nochmal selber irgendwie mischen oder so? Ich würde das, glaube ich, feiern, ja, dass man sagt, so, now we're talking.
Wie viel man daraus lernen kann, wenn man einfach mal, ich weiß nicht, ab und zu sich bei TikTok und bei YouTube Leute, die sich über irgendwelche Websites dann die Michael Jackson Stems organisieren und du dann einfach nur die Vocal Performance hörst oder einfach nur, oder was war das bei Bee Gees, Stayin' Alive, wie viele synkopierte Rhythmen dann da auf einmal drin sind, man denkt sich, boah, wie kann das alles gar nicht so richtig funktionieren und dann haust du den 4-to-the-floor-Rhythm rein und denkst dir, ah, okay, jetzt ergibt alles einen Sinn. Also ich finde, über Stems kann man, also man alleine für Musikanfänger ist es perfekt, um ganz viele grundlegende Sachen voll zu lernen. Wie sieht's bei dir aus, Janix? Welchen Song würdest du am liebsten auf Stems hören oder welches Album würdest du gerne mal Stem-mäßig unter die Lupe nehmen?
Boah, ey, gute Frage. Also gibt's auf jeden Fall sehr, sehr viele. Vor allem gerade aus diesem Bereich so Metal oder insgesamt harte Gitarrenmusik, weil da finde ich es teilweise sehr, sehr schwer, die einzelnen Elemente wirklich rauszuhören auch so. Bei einem Hip-Hop-Beat fällt es noch relativ leicht, aber wie du am Anfang auch schon gesagt hast, ne, Metal ist oft einfach so eine Wand und zum Beispiel mal so ein System of a Down-Album und wirklich mal drauf hören können, wie die Drum-Patterns sich verschieben und so, das wäre schon auf jeden Fall super spannend. Ich wollte aber gerade noch mal auf einen anderen Punkt eingehen, nämlich dieses Sprachending, was du gerade angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, bei YouTube haben die jetzt auch angekündigt, dass du verschiedene Syncs quasi für ein Video anbieten kannst. Also manche Channels haben jetzt schon dieses Feature. Ja. Bei MrBeast zum Beispiel kannst du schon ein Video von Englisch auf Spanisch oder auf Türkisch
und
oder auf
lass sonst mich ganz kurz reingrätschen. Und MrBeast hat ja sogar da im Vorfeld dann einen spanischen YouTube-Kanal noch gehabt, einen indischen, einen chinesischen. Und die hat er jetzt alle runtergenommen. Also das heißt, es muss sich ja wirklich so lohnen, dass diese ganzen YouTube-Kanäle dann dementsprechend gar keinen Sinn mehr ergeben. Das ist schon krass.
Ja, voll. Ja, der hat halt, also der war halt vorher schon der größte YouTuber der Welt und hat damit seine Klicks nochmal verdoppelt oder so. Also es ist wirklich unfassbar. Also es ist wirklich krass. Und was die jetzt halt auch angekündigt haben, ist, dass du bald irgendwann halt deine Spuren nicht mehr selber irgendwelche Synchronsprecher anheuern musst oder so, sondern halt AI-mäßig deine eigene Stimme mit deiner eigenen Betonung dann plötzlich Türkisch sprechen kann.
Geil.
Und so. Und wenn diese Dinge mal so ineinander greifen, ne, kombiniert mit diesem objektbasierten Audio, was du gerade angesprochen hast, so, ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass so ein Stück Medien, so ein Video oder so ein Song auch einfach da ist und du kannst ihn anhören oder nicht und mehr über diese Customizer-Sachen nachdenken, ne? Das finde ich total spannend an dem, was du gerade gesagt hast.
Da geht's auch hin. So dieses Ganze, es wird Personalisierte genannt und objektbasiertes Audio wäre der Enabler und hier kommt's, Dolby will das nicht, deswegen ist es kein Ding. Ja, Dolby sagt, hey, du hast hier einen Mix und den soll niemand verändern, sondern wir sorgen dafür, dass es dann so dieses klassische, ich würde mal sagen, Tonmeister-Mindset, dass man sagt, da wird auch nichts mehr dran verändert und so, wo ich mir denke, ja komm, aber realistisch, man hat ja eh keinen Einfluss, wie das Song gehört wird, ob er jetzt auf geilen Kopfhörern gehört wird oder auf dem Handy ohne Kopfhörer oder so, das ist halt auch die Realität, deswegen finde ich super schade, dass sie sagen, ja, man hätte eigentlich technisch die Möglichkeit zu sagen, wir enablen diese Stems-Funktion, wir enablen eine Personalisierung oder so, dass man sagt, hey, ich bin Drummer und ich will immer die Drums so ein bisschen lauter haben in meiner Mischung. So, hey, why not? Die Technologie ist da, man müsste sie nur nutzen, aber Dolby sagt nein. Das ist einer der Gründe, wieso ich das ein bisschen sehr schade finde, aber wenn ihr sagt, ihr wollt da mal ausprobieren, MPEG-H, das macht genau das.
Cool. Cool. Mhm. Du hast gerade auch noch mal die Kopfhörer angesprochen. Da wollte ich auch noch mal kurz drauf zurückkommen, dadurch, dass du so ein Kopfhörer-Konnoisseur bist. Was sind deine Favorite-Kopfhörer für Studio und was sind deine Lieblingskopfhörer für den Alltag? Was benutzt du da?
Okay, ich habe hier gerade auch auf die Sennheiser 650. Die habe ich mir damals zusammengekauft mit dem Sonarworks Sound ID. Die sind also nochmal extra irgendwie kalibriert, weil das ist tatsächlich schon eine Hilfe, wenn man die Kopfhörer auf einmal linearisieren kann, weil ich dann doch mit sehr vielen unterschiedlichen Kopfhörern irgendwie höre oder auf einer Brille, dass ich simulieren kann, wie würde das mal später klingen. Da bin ich großer Fan von, ich nutze im Alltag die tatsächlich AirPods Pro einfach, weil ich bin dann leider auch wegen diesem Spatial Audio Ding komplett auf Apple umgestiegen und ich find's jetzt gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Ich habe jetzt auch ein iPhone und eben AirPods Pro und das greift schon sehr gut zusammen und so kann ich eben auch diese Headtrack-Funktion nutzen. Sonst hatte ich auch sehr, sehr lange die Bose Quiet Comfort 35. Die fallen schon so halb auseinander, aber Fun Fact, die hatten damals auch schon Headtracking angebaut, für über 5 Jahren. Aber Bose hat gesagt, wir glauben nicht an die Technologie, haben da irgendwie 50 Millionen verbrannt in Content, der aber irgendwie auch nicht so gut war und da haben sie das Thema links liegen lassen. Deswegen ist es umso spannender, dass jetzt Apple sagt, oh, wir machen ab hier weiter.
Mhm. Kannst du mir Headtracking erklären? Ich bin nämlich gerade vor 3 Monaten oder so auch einmal komplett von Windows und Android auf Apple umgestiegen und habe mir halt auch die AirPods Pro geholt und also ich muss echt sagen, für so In-Ear-Kopfhörer sind auf jeden Fall die besten Kopfhörer, die ich jemals hatte, ohne hier Werbung für Apple machen zu wollen. Aber das hat mich am Anfang so komisch verschoben, dass wenn du zum Beispiel einen Podcast hörst und du bewegst deinen Kopf, um auf der Straße zu gucken, ob ein Auto kommt oder so, dann bewegt sich das Audio so mit. Und am Anfang war es ganz, ganz komisch, aber mittlerweile fühlt es sich natürlich und normal an. Kannst du ein bisschen erklären, was da passiert und warum sich das für uns besser anfühlt, als wenn es nicht passieren würde?
Ja, ich bin echt happy, wie Apple diese ganze Audio-Implementation mit Headtracking gemacht hat. Tatsächlich, wenn man diese Kopfhörer hat, auf einmal hat man 5 Möglichkeiten, Audioinhalte zu hören. Hä, wie 5? Ich dachte, Headtracking einen aus. So, was sind die anderen 4 oder so? Und gehen wir es mal Stück für Stück durch, dass man sagt, hey, ich habe meine Kopfhörer, meine Apple-Kopfhörer mit meinem Apple-Smartphone, wenn wir eh schon die ganze Zeit Werbung machen. Und dann höre ich einen Podcast und dann kannst du sagen, mach mal nix. Und dann passiert doch nichts. Das heißt, dann habe ich ganz normale Kopfhörer. Teuer. Dann kann man aber sagen, Spatialize Stereo nennt sich das auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube, es heißt irgendwie 3D, Stereo zu 3D.
Ja, ja.
Da wird künstlich ein Hall hinzugefügt, ohne Headtracking, der so ein bisschen suggeriert, dass man eben über Lautsprecher gerade hört. Das ist für unser Hirn ein bisschen einfacher zu verarbeiten, weil wir da so ein bisschen vergessen, überhaupt Kopfhörer zu tragen. Und der Ton passiert nicht mehr in unserem Kopf, sondern eben wird so ein bisschen nach außen getragen. Ist Geschmackssache, ist glaube ich so ein bisschen, dass man sagt, wenn halt Content nicht dreidimensional zur Verfügung steht, hättest du hier die Option, ihn nochmal so ein bisschen 3D anzuhauchen. Und wenn du sagst, du willst jetzt auch Headtracking haben, dann wird dieses Signal genommen und im Raum verankert. Und dann ist es tatsächlich so, als hätte man einen Lautsprecher bei sich. Dass man eben links vor sich einen hat und rechts vor sich einen. Und wenn man dann seinen Kopf dreht, ist es so, als würde man diesen Podcast über diese Lautsprecher hören. Oder Musik zum Beispiel. Dann wird es aber spannend und da geht es eigentlich erst... Da macht es eigentlich erst richtig Spaß, wenn man sagt, man hat auch mehrkanaligen Content und nicht nur Stereo. Dass man sagt, man kann das Headtracking zum Beispiel deaktivieren, wenn man sagt, zum Beispiel man ist draußen spazieren, dann möchte man nicht unbedingt, dass wenn man um den Block geht, dass dann irgendwie alle Objekte um einen herumkreisen. Oder nur wenn man halt mal irgendwie links, rechts über die Straße schaut, würde das Gleiche ja irgendwie...
Um Gottes Willen.
Genau, das will man nicht unbedingt.
Gerade einen gekifft oder so und hat das, oh mein
Psychose
Gott.
Vorprogrammiert, muss man sagen an der Stelle. Sehr gefährlich.
Deswegen kann man diese Funktion noch ausmachen, aber es macht total Sinn, diese Funktion zu aktivieren, wenn man eben bei sich zu Hause ist, weil es hat tatsächlich den Vorteil, dass man die Objekte wirklich nochmal genauer orten kann, weil Headtracking löst dieses Problem, dass man ganz schlecht bei binauralem Audio vorne mit hinten unterscheiden kann, weil, das hat jetzt, können wir auch noch erklären, aber dann führe ich den Gedanken noch zu Ende, dass wenn wir zum Beispiel einen Film schauen und schauen aufs Handy, dann kommt halt von vorne eben der Center-Lautsprecher, die Sprache, aber man hat um sich herum trotzdem die Soundeffekte und ich habe das mal zum Spaß mit Disney Plus ausprobiert, das hat sehr gut funktioniert und obwohl die AirPods im Ohr sitzen, hat man trotzdem irgendwie das Gefühl, dass ich so diesen Kinosound habe, also 5 Funktionen, die man nutzen kann dann mit Headtracking, aber wie gesagt, es wird erst besonders spannend, wenn man auch wirklich Inhalte hat, die mehrkanalig sind. Deswegen, ich glaube, es ist gerade so ein bisschen, dass Apple die Möglichkeit gibt, den Leuten mal auszuprobieren, wie würde denn der Podcast klingen, wenn er räumlich ist, weil ich glaube schon, dass wir in einer Übergangsphase sind, von eben Stereo zu 3D. Wie er sagt, es klingt noch nicht alles besser in 3D. Manchmal ist Stereo auch irgendwie die einfachere Variante. Aber den Nutzern jetzt schon die Möglichkeit zu geben, mal so reinzuhören, was würde das machen mit deinem vielleicht Lieblingssong, wenn du mal diese Funktion hinzufügst, wenn du das Headtracking mal anmachst, finde ich super spannend, dass sie den Leuten da gerade einfach das mitgeben. Und es kann ja gerade jeder selber für sich entscheiden, ist das was für mich oder nicht. Und man wird dazu keine Entscheidung gezwungen.
Voll, voll. Ich finde, wir befinden uns da so ein bisschen wie in der Phase, als man damals von Mono zu Stereo umgeschaltet hat und man irgendwie, als das erste Beatles-Album nochmal remastered worden ist und plötzlich hörst du, wie heißt der Song, Ask Me Why, und die Drums sind nur komplett links und du verstehst, du bist eigentlich komplett überfordert,
genau so.
Aber es ist, ich habe mich dann irgendwann da auch reingehört und habe es dann auch irgendwann gefühlt. Ich glaube, so richtige Beatles-Konnoisseure sagen auch, also bis zum Sgt. Pepper Album muss man eigentlich alles in Mono hören, weil so haben die Beatles sich das vorgestellt und so weiter. Da gibt es so riesengroße Diskussionen. Also von daher, ich glaube, da befindet man sich noch so ein bisschen im Wilden Westen. Wenn ihr mal eine Dolby Atmos Produktion auschecken wollt und ihr Logic Pro habt, ich meine, da gibt es ja immer wieder so Demos, beziehungsweise da kannst du ja einen Billie Eilish Song einmal komplett abchecken und den Lil Nas Song X Montero, dieses Call Me By Your Name, wo er auf Satan herumtanzt. Gruseliges Video. Aber da haben die auf jeden Fall eine Demo-Version auch von der Dolby Atmos-Mische reingepackt. Sehr spannend, falls ihr euch das mal reinziehen wollt. Gibt's ansonsten Alben, die du ganz klar empfehlen kannst, wo man wirklich mal so dieses Dolby Atmos-Feeling bekommen kann?
Hast du ja, ich habe tatsächlich auf meiner Homepage, jetzt mache ich auch mal kurz Werbung für mich,
ja,
hier.
Sehr gerne,
sorry.
Bro, nicht nur für Apple.
Ich habe noch einen eigenen Blog.
Richtig und wichtig.
Wer nachlesen möchte, da gibt es ganz viele Informationen zu wirklich allem, also von Kopfhörern mit Spatial Audio über Lautsprecher, VR, so dieses Ganze, was ich eben als 3D-Audio oder immersive Medien beschreiben würde. Und natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, da mal ein bisschen was über Dolby Atmos zu schreiben, auch ein paar noch tiefere Gedanken, wieso das gerade noch nicht so gut klingt, wie es vielleicht mal klingen könnte. Und auch da findet ihr eine Übersicht an Songs, die ich gut finde, wo ich finde, hey, da wurde das Potenzial rausgearbeitet. Spoiler-Alarm zum Beispiel, ich glaube, was war's? Spaceman? Ich glaube, von Elton John oder so. Rocketman, das war's, glaube ich.
Das ist cool.
Wo dann irgendwie, ne, was auch nach oben fliegt und so, das macht total Sinn. Aber dann auch so Negativbeispiele, wo man dann auch ein bisschen cringen kann, also für jeden was dabei.
Kannst du ganz kurz erklären, was binaurale Beats sind? Also ich habe das sehr, sehr häufig bei YouTube gesehen. Ich sehe sehr, ist es so sehr, sehr gehypt in einer bestimmten YouTuber-Bubble. Wahrscheinlich auch die, die sich alles in 432 Hertz reinziehen und so weiter. Da gibt's ja so richtig schöne, so ist ein gutes Rabbit Hole, müsst ihr alle mal abchecken. Was sind binaurale Beats und warum entspannt das so viele Leute?
Gleich mal Achtung, Verwechslungsgefahr, weil es gibt binaurales Audio, das ist eben, dass man über Kopfhörer dreidimensional hört, dass man das Gefühl hat, Ton kommt von außen, und dann gibt es binaurale Beats. Und das ist was ganz anderes, das heißt halt irgendwie sehr ähnlich. Binaurale Beats sind einfach Töne, die eine unterschiedliche Frequenz haben. Und das basiert auf einem psychoakustischen Phänomen, das klingt jetzt ein bisschen nerdig, aber es ist schon relativ crazy. Das Experiment könnt ihr gerne zu Hause mal nachmachen. Wenn ihr einen Ton hört, zum Beispiel auf dem linken Ohr, über Kopfhörer von zum Beispiel, keine Ahnung, 200 Hertz, und dann hört ihr auf dem rechten Ohr einen Ton von 150 Hertz, dann hört ihr in eurem Hirn einen dritten Ton, der gar nicht da ist, nennt sich dann Differenzton, und der hat dann 50 Hertz. Das kann man, ich habe es selber nicht geglaubt, bis ich es mal damals im Studio mal ausprobiert habe. Das ist legit, das kann man mit Physik nicht erklären. Deswegen nennt man es Psychoakustik. Und darauf basiert dieses Prinzip der binauralen Beats, dass man sagt, hey, wir haben jetzt zwei Töne, der eine ist zum Beispiel 20 Hertz, der andere, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, der eine ist 200 Hertz, das hört man nämlich noch, und der andere ist 202 Hertz, dann müsste ja theoretisch in unserem Hirn ein Ton entstehen von 2 Hertz, aber wir können 2 Hertz gar nicht hören. Aber man kann nachmessen, dass dieser Ton existiert. Und das ist diese Magie von binauralen Beats, dass man auf einmal Töne im Kopf hat, die man physikalisch gar nicht wirklich erklären kann, die aber da sind und auch messbar sind, eben mit diesen EEG-Methoden, dass man versucht, die Hirnaktivität zu messen. Und wenn man eben binaurale Beats hört, ist nachweisbar, dass das Hirn anfängt anders zu schwingen. Da kommt man in diese Welt von Gehirnwellen. Das kann man sich auch tatsächlich wie ein Frequenzspektrum vorstellen, das eben nicht von 20 Hertz bis 20 Kilohertz geht, sondern lass mal von 0 bis 20, und das sind dann diese Alpha-Wellen, Beta, Gamma, Theta und sowas. Und tatsächlich ist es so, dass wir je nach Zustand andere Frequenzerhöhungen haben im Spektrum. Zum Beispiel, wenn wir schlafen, dann ist zum Beispiel unser Theta-Bereich besonders aktiv, weil das ist scheinbar so, wenn wir träumen. Wenn wir viel Stress haben, ist zum Beispiel der Beta-Bereich besonders aktiv. Und das kann man eben auch nachmessen. Und die Vision von binauralen Beats ist, dass man sagt, wir lassen Leute gezielt in einen bestimmten Gemütszustand gleiten. Dass man sagt, hey, du willst dich fokussieren, hier sind Delta-Wellen. So ist das Prinzip. Aber ihr merkt schon, es ist so irgendwie an der Grenze zu einer Pseudowissenschaft, weil ich habe es auch selber schon ausprobiert. Ich hatte da auch schon ein Projekt dazu. Und ich finde, es ist sehr diffus. Also es ist schon sehr noisy, diese Gehirnwellen. Es ist halt einfach so ein Rauschen, und dann rauscht es halt da so ein bisschen mehr und da so ein bisschen weniger. Und für mich war das so, okay, es ist jetzt nicht, dass man sagt, hey, du hast jetzt hier Beta-Wellen, sondern ja, man könnte, wenn man nachmisst, könnte man merken, dass da jetzt so irgendwas passiert. Und deswegen sind binaurale Beats gerade noch so ein bisschen schwierig, und ich habe auch von ganz vielen Leuten gehört, die das zum Einschlafen nutzen und einfach das Handy anmachen und dann aufs Kopfkissen legen, und ich denke mir, that's not how it works. Du musst Kopfhörer tragen.
Das macht keinen Sinn.
Differenzton. Aber hey, wenn es Leuten hilft beim Einschlafen, ich glaube, dann geht es eher darum, was ist denn überhaupt der Content, was sie hören, und wenn es halt irgendwie irgendein Song ist oder irgendein statisches Rauschen oder Sinustöne, die entspannend sind, hey, dann ist es doch voll in Ordnung. Aber das ist so ein bisschen, einerseits das Wissenschaftliche und andererseits so, das Internet macht wieder weirde Sachen damit.
Das Internet macht weirde Sachen, da würde ich gerne anknüpfen. Dafür ist das Internet bekannt. Das nächste Audiophänomen, was ihr alle wahrscheinlich kennt, ist ASMR. Also das ist ja auch wirklich, wie kann ASMR von 3D-Audio noch weiter profitieren? Und du hast darüber auch in deinem Blog geschrieben. Und was ist da, wie würdest du ASMR einschätzen?
Ich bin als Tonmensch eigentlich immer noch total fasziniert, dass es ASMR überhaupt als Hype geschafft hat, würde ich es jetzt mal nennen, weil tatsächlich in der Tonbubble kennt das irgendwie fast keiner. Und das sind Formate, das sind Videos, die haben Milliarden von Aufrufen summiert. Und irgendwie wird aber da professionell gar nicht so drüber geredet, wie man eigentlich drüber reden sollte. Genauso eigentlich über 8D. Es ist weird, klar, aber wieso wird wenig drüber geredet, wieso die Leute das jetzt geil fanden? Weil ich glaube, die Leute wissen gar nicht, dass es vielleicht gar nicht so gut gemacht ist, sondern dass man es eigentlich viel besser machen könnte. Und das ist, glaube ich, was man eben mit Dolby versucht zu tun. Zurück zum Thema ASMR. ich finde, es gibt Leute, die machen das irgendwie ein bisschen weird, einfach mit einem ganz normalen Mikrofon und flüstern halt die ganze Zeit dann nur so rein. Ich denke, ja, kann man schon machen. Ich bin Fan davon, das eben mit so einem binauralen Mikrofon zu machen. Da habe ich hier, ich kann es glaube ich schlecht.
Es gibt doch auch so,
so ein Ohrending.
Ja, genau, diese Ohrenmikrofone, die fand ich auch immer interessanter zu sehen.
Das ist auch und ich finde, da wird es dann spannend, weil wenn du dann über Kopfhörer dir das anhörst, du hast dann schon das Gefühl, dass dir da jemand irgendwie ins Ohr flüstert und irgendwie rumtippelt und so. Und dann finde ich es auch irgendwie spannend. Also ich bin jetzt selber keine Person, scheinbar kann nicht jeder ASMR empfangen, würde ich es mal nennen. Mhm. Also dieses Kribbeln funktioniert nicht bei jedem, bei mir funktioniert es nicht oder ich habe es noch nie intensiv genug ausprobiert. Aber ich verstehe total, dass es Leute gibt, die sagen, das ist irgendwie entspannend und muss auch sagen, es gibt Leute, die einfach nicht nur stumpf reinflüstern und Frauen, die irgendwie ihr Dekolleté zeigen, das wird ja auch gerne gemacht, um Klicks zu bekommen, sondern dass es Leute gibt, die das wirklich ernsthaft angehen und da echt künstlerisch hochwertige Sachen machen, wo ich denke, ah ja, guck mal, Sound irgendwie anders verwendet. Also ich bin absolut diesem Thema, ich sag mal, wohl positiv eingestimmt und natürlich war ich auch mal Nutznießer, weil ich irgendwie für Audi eine Werbung hatte letztes Jahr, die halt auch was mit ASMR machen wollten und 8D, als hätten wir nicht genug Buzzwords und dann ist es jetzt ein Audi für den neuen R8. Irgendwie das, die haben es dann genannt, ASMR 8D.
Stark, wow. Also da hat sich die Marketingabteilung was sehr, sehr gut
gemacht. Da war alles. Aber auch echt.
Also, zack, noch ein Ding von abgecheckt. Nee, sehr gut.
Board-Meeting des Jahres auf jeden Fall.
Give that man a raise.
Wie viele
Hypes
wollt ihr haben? Ja.
Genau. Das dann auf TikTok hoch und dann kann es abgehen. Okay, krass. Ey, also ich muss sagen, gerade wie du die binauralen Beats gerade erklärt hast, das war mir gar nicht so klar. Und damit hast du mein Gehirn auf jeden Fall gerade schon ein bisschen matschig gemacht. In einem positiven Sinne. Also ich muss das auf jeden Fall selber ausprobieren und selber erfahren. Ich würde zum Ende hin nochmal so den Bogen schlagen zu unseren Zuhörern. Wenn hier jetzt Leute dabei sind, die vielleicht, ich sag mal, als Mixing-Engineers aktiv sind oder vielleicht sogar auch schon die ein oder andere Videoproduktion mal begleitet haben und jetzt sagen, boah, das hört sich super spannend an und ich würde gerne auch in diesen Bereich 3D-Audio reingehen und mich vielleicht dahin so ein bisschen spezialisieren. Würdest du es allgemein empfehlen, das zu tun oder sagst du, der Hype ist schon eigentlich zu groß? Und dann darauf Folgefrage, was sind die besten Schritte, um reinzukommen?
Okay. Würde ich den Leuten immersives Audio als Berufsbild empfehlen? Da ja und nein. Weil andererseits kann man sagen, hey, das hat bei mir irgendwie gut funktioniert. Aber wieso das bei mir gut funktioniert hat, hat eigentlich mit dem Thema gar nicht so viel zu tun, würde ich sagen. Sondern ich habe mich sehr früh bei meiner Selbstständigkeit damit auseinandergesetzt. Ja, was will ich denn eigentlich machen? Und wie soll das dann funktionieren? Und wie verdiene ich damit Geld? Und habe mich dann eben auf die Reise gemacht, habe Marketing gemacht, habe verstanden, wie mache ich auch Vertrieb? Wie kann man das wirklich wie ein Business denken, das, was man als Tonstudio macht. Und ich glaube, da fehlt es eigentlich den allermeisten Leuten. Immersives Audio oder 3D-Audio ist so ein großes Thema, dass ich denke, so klar kann man sich da irgendeine Existenz aufbauen, aber das hat mit dem Thema, glaube ich, nichts zu tun. Man kann jetzt auch sagen, man macht ASMR oder binaurale Beats und kann sich da auch eine Existenz aufbauen. Ich glaube, die Frage ist gar nicht so nach dem Thema, weil ich auch merke, das Thema ist so groß, dass ich jetzt auch Stück für Stück wieder Sachen ausklammer, wie zum Beispiel Musik. Ich mische nicht Musik, ich lehne das auch ab. So, außer es ist irgendwie so eine Anwendung, wo ich denke, ach, das könnte spannend werden. Aber ich kann nicht alles machen und das ist auch gar nicht schlimm. Meine Spezialität sind eher solche linearen Stories, würde ich es jetzt mal nennen, und eben solche immersiven VR-Experiences. Aber ich muss nicht alles machen. So, und das merkt man dann sehr schnell, dass das Thema nicht nur Dolby ist, sondern ja, eigentlich riesig, deswegen, ich kann andererseits deswegen auch dazu einladen, zu sagen, hey, versucht euch mal da irgendwas an einem Thema ran, schaut mal, was würdet ihr denn gerne machen und dann einfach dranbleiben, aber ich glaube, die allermeisten Leute, denen fehlt's am Dranbleiben und ich merke auch selber, ich muss mich gefühlt immer wieder irgendwie neu hinterfragen und schauen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, so auf was habe ich eigentlich Bock. Und es ist schon so ein Gamblen und deswegen lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wenn man es macht, dann gescheit. Weil ich habe wirklich gesagt, ich lehne alle anderen Produktionen ab. Ich habe keine Podcasts mehr geschnitten oder so. Habe ich eh nie gemacht, aber so als Beispiel. Und auch keine Filmproduktionen mehr gemacht. Weil ich habe gesagt, ich bin jetzt VR-Tonung, ich mache nichts anderes mehr. Und dann ist mir auch sehr viel entgegengekommen. Aber man muss, glaube ich, da schon ein krasses Commitment eingehen, wenn nicht sogar Risiko.
Ja, genau, jetzt noch einmal die Folgefrage, wenn Leute nach dieser Ansprache immer noch sich dafür entscheiden, das machen zu wollen, was ist der erste Schritt, um anzufangen?
Danke fürs Einfangen. Ich muss erstmal überlegen, ich glaube tatsächlich natürlich auf meinem Blog mal ein bisschen stöbern, ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind denn Themen, die ich interessant finde. Bin ich ein Music Producer und sage, ach, ich mache hier eh mal die Beats und das passt alles und will einfach mal ausprobieren, hey, dann wissen wir ja jetzt Dolby Atmos oder MPEG-H irgendwie installieren und dann einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ist das, was ich empfehlen würde, einfach mal ausprobieren. Ich glaube, die Einstiegshürde ist mittlerweile echt relativ gering. Wenn man sagt, man hat schon irgendwie Bock, was mit VR zu machen, wie du sagst, man muss sich nicht gleich eine Brille kaufen für 3.500 Euro, sondern geht zu Grover, probiert das mal irgendwie aus und dann schauen, macht mir das Spaß und vor allem auch ein bisschen fragen, kann ich mir vorstellen, jeden Tag irgendwie damit zu arbeiten? Was sind da überhaupt für Kunden unterwegs? Wie kann ich das monetarisieren? Weil am Ende geht es schon irgendwie darum. Wenn man das hobbymäßig macht, hey, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Dann lasst euch von mir nicht den Spaß verderben. Ich hoffe, das kommt jetzt auch gar nicht so rüber, sondern es gibt jetzt auch ein neues Berufsbild tatsächlich, das nennt sich Gestalter immersiver Medien. Das ist quasi so die neue Generation von Mediengestalter Bild und Ton. Da war ich ja auch Sachverständiger, wo ich ja auch sehr gerne mein Wissen irgendwie mit reingebe, um zu schauen, okay, wie kann man
da
Ton
ganz kurz, sorry, kann man da eine Ausbildung machen oder wie ist das?
In der Tat. Das ist auch seit diesem Herbst. Es gibt schon die ersten Leute, die machen das jetzt. Es ist jetzt alles sehr neu vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Das sind quasi die, die sagen, das Berufsbild machen wir jetzt. Und die selbst die haben erkannt, muss man sagen, dass das ein sicher ist ja immer die Frage, aber ein relevanter Beruf ist. Ein Beruf, der in Zukunft gefragt ist und tatsächlich haben wir quasi diese VR-Bubble, also die Leute, die wirklich professionell in dem Medium arbeiten, ein riesiges Problem, Fachkräfte zu finden, weil irgendwie haben wir uns halt alles selber beigebracht, weil es gibt halt vielleicht so ein Online-Tutorial oder so, aber dann wird es auch sehr schnell dünn, wenn es dann irgendwie spezieller wird. Deswegen gerade leben wir noch ein bisschen von dem Austausch einfach von anderen Leuten. Hey, ich habe dieses Problem, wie machst du das eigentlich? Und so. Das ist noch relativ entspannt und deswegen wird das jetzt aber auch Stück für Stück professionalisiert und ich sehe jetzt auch immer mehr Studiengänge in dem Bereich.
Okay, geil. Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in deine Lebenswelt und deine Arbeitswelt. Ich habe super viel gelernt. Ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen konnten auch viel lernen. Wir packen euch alle Links von Martin natürlich in die Shownotes. Ich habe gehört, der Mann braucht dringend den ein oder anderen TikTok-Follower.
Ja. Da, das habe ich schon aufgegeben.
Ein bisschen
das
helfen.
Folgt da rein. Nein, folgt da rein.
Hasst mich und ich kann damit leben.
Wir sorgen dafür, dass Frieden gemacht wird zwischen dir und dem TikTok-Algorithmus. Wir schaffen das alle zusammen. Also.
Aber Insta.
Du musst nur lange genug durchziehen, ich sag
ja, das Real Game ist am Bienen. Deswegen, ja, danke dafür. Jungs, hat mich auch total gefreut. Und ich bin gespannt, wie dann das im Nachhinein ausgeschlachtet wird. Ihr habt mich über Reels gesehen. Würde mich freuen, wenn die Zuschauer mich auch irgendwie über Reels sehen oder so. Da gibt es ja noch nicht so viele, die das Thema verbreiten. Deswegen, wer Interesse hat, einfach gerne folgen. Ich freue mich drauf. Danke euch.
Nice.
Okay, danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.